Ja, guten Morgen. Wie ist es bei euch? Habt ihr die Weihnachtsbäume schon weg? Wer hat Nein gesagt? Gut. Warum die Frage? Also alle haben eigentlich recht, die den Weihnachtsbaum noch stehen haben. Wir sind noch mitten in der Weihnachtszeit, mindestens kirchlich gesehen. Es ist ja so, also insofern war das mit der Folie natürlich auch eine Bombenidee, die heute aufzulegen. Es war genau richtig. Es müssen noch Weihnachtsfolien aufgelegt werden. Natürlich, was denn sonst? Das Kirchenjahr hat drei große Zeiten. Das ist die Weihnachtszeit, die Passionszeit und dann die Trinitatiszeit. Und die Weihnachtszeit, die geht bis 70 Tage vor Ostern. Das ist, glaube ich, dieses Jahr irgendwann mal Anfang Februar. Also bis Maria Lichtmess, genau. Und früher hat man, glaube ich, die Weihnachtsbäume sogar so lange stehen lassen, um das zu zeigen, dass Weihnachten eigentlich noch lange nicht vorbei ist, wenn der Heilige Abend rum ist und die Geschenke ausgepackt sind. Der Text, um den es heute geht, der gehört zu der Zeit ums Erscheinungsfest. Also wo man in der Weihnachtszeit nochmal besonders feiert, dass Jesus, dass Gott in die Welt gekommen ist, in seiner Herrlichkeit. Und die Frage ist nicht, wie erscheint Gott? Wie sieht man Gott? Wie sieht man Gottes Herrlichkeit? Die Fragen kommen auch in diesem Text vor. Arthur hat es schon erzählt, es geht um einen ziemlich alten Text. Es geht um einen Text aus 2. Mose und dort, wer es mitlesen will, 2. Mose 33, ab Vers 17 lese ich. Der Herr antwortete, ich werde auch diese Bitte erfüllen, weil du in meiner Gunst stehst und mein Vertrauter bist. Nun bat Mose den Herrn, lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Es liegt in meiner Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Weiter sagte der Herr, hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir nachschauen. Aber von vorn darf mich niemand sehen. Der Text beginnt ja ein bisschen mittendrin, aber das ist beim Alten Testament immer so. Man beginnt, wenn man 10 Verse liest, man beginnt irgendwie immer mittendrin, weil das sind nun mal einfach längere Zusammenhänge. Deshalb ein Kurzraffer, wie kommen wir überhaupt dahin? Also es ist ein gewisser Wendepunkt nach dem Auszug von Ägypten, der hier an dem wir uns hier befinden. Es ist sozusagen ein bisschen nach dem goldenen Kalb. Also, wo sich die Israeliten zum Aaron damals gesagt haben, mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus Mose geworden ist, der uns aus Ägypten geführt hat, weiß niemand. Also die Situation war die, Mose ist weggegangen auf den Berg rauf und hat dann dort die Gesetzestafeln bekommen. Aber irgendwie war ihnen die Zeit zu lang, da drauf zu warten und es war ihnen alles zu unsicher. Haben sie gesagt, komm, wir lassen uns einen greifbaren Gott machen. Und das führt dann zum ziemlichen Ärger auf Gottes Seite, auf Moses Seite. Trotzdem, also Gott hat im ersten Moment vor, dieses ganze Volk zu vernichten und nur noch mit Mose weiterzumachen. Auf Moses Bitte hin verschont er dann das Volk. Und dann ist die Situation, dass Mose sagt, aber wenn ich jetzt dem Volk vorangehe, dann möchte ich schon, dass du mitgehst. Also auch Mose zweifelt, ob Gott da irgendwie noch mitkommt und sagt, und bittet Gott sehr inbrünstig, dass er doch bitte mitgeht, auch in Zukunft. Und daraufhin kriegt er, mit dem, was unser Text anfängt, kriegt er die Zusage Gottes, dass Gott mitgeht. Und dann weiß ich nicht, was mit Mose passiert. Ist er irgendwie, sind sie gerade im guten Flow, er und Gott, oder wird ein bisschen vorwitzig oder übermütig, dass er dann noch sagt, jetzt setze ich da noch einen drauf. Und so frage ihn doch mal, ob ich nicht mal komplett alles sehen darf, seine Herrlichkeit. Vielleicht hat er auch einfach Sehnsucht, dass er das schon lange mal sehen wollte. Einfach Gott so ganz, voll, mit allem, mit Glanz und Gloria, mit allem drum und dran. Also verständlich ist es ja schon. Es ist eine, sagen wir mal, mindestens unsichere Situation. Man muss sich vorstellen, also da ist ein Pult. Ich weiß nicht, mindestens mehrere tausend Leute waren das. Mose ist der Anführer, sie sind weg aus Ägypten, was auf der einen Seite eine Unterdrückung war, auf der anderen Seite eine gewisse Sicherheit. Und das Ziel ist unklar. Klar, sie haben ein Land verheißen gekriegt. Auch mit einer Beschreibung. Ich weiß nicht, wie viel sie sich darunter vorstellen konnten. Also es war relativ unklar, wohin der Weg geht. Wie es eigentlich weitergeht, wie lange das dauert. Alles nicht so ganz klar. Und dann wäre es doch gut, in so einer Situation doch nochmal so richtig was von Gott zu sehen. Wird einem ja auch ein bisschen Sicherheit geben. Vielleicht auch viel Sicherheit. Es wäre nochmal so eine Machtdemo mit Glanz und Gloria. Dass dieser mächtige Gott mit Mose ist. Dass Gott überhaupt da ist. Dass man sich darauf verlassen kann. Dass man die Sicherheit hätte, dass er tatsächlich auf diesem Weg dabei ist. Vielleicht wäre es auch für manchen ein Rest, eine Klarheit gewesen. Die Restzweifel sind weg. Alles mal beseitigt, was man so in Zweifel noch hatte an Gott. Vielleicht aber auch der Reiz, wie sieht denn Gott jetzt eigentlich aus? Man kann sich den ja auch nicht wirklich so richtig vorstellen manchmal. Wie sieht denn Gott jetzt aus? Einfach mal alles sehen, so richtig. Und Gottes Antwort klingt ja zunächst auch sehr verheißungsvoll. Ich komme bei dir vorbei und du kannst dann meine Macht und Hoheit sehen. Und vielleicht bringt der erste Satz Mose schon in eine gewisse Hochstimmung und dann sagt aber leider, komplett wird es doch nicht sein. Also wenn ich vorbeigehe, dann drücke ich dir die Hand vor die Augen und wenn ich dann vorbei bin, dann kannst du noch hinten mir nachgucken. Siehst dann wahrscheinlich schon noch einen Rest vom Glanz. Also an anderen Situationen kam ja Mose von Gott manchmal mit so einem leuchtenden Gesicht zurück, dass die Israeliten gesagt haben, er möge doch bitte einen Schal vor sein Gesicht nehmen. Also anscheinend auch von diesem Restglanz kann man noch ziemlich viel übrig behalten. Aber es bleibt dabei, er darf nur kurz hinterher schauen. Wobei das kurz stammt von mir, er darf hinterher schauen, so steht es im Text. Also ein bisschen was darf er sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen oder die Macht deiner Herrlichkeit, wie es in der Übersetzung heißt, die ich vorgelesen habe. Die große Sehnsucht zieht sich auch durch die ganze Bibel durch, wenn man nochmal nachdenkt. Also schon im Alten Testament, in den Psalmen, da kommt es häufiger vor, dass wir eigentlich Gottes Herrlichkeit sehen, dass diejenigen, die Psalmen schreiben, gerne Gottes Herrlichkeit sehen würden. Meistens dann auch mit einer uns heute etwas befremdlichen Anforderung, dass gleichzeitig die Feinde zerschmettert würden und das wird dann auch sehr unterschiedlich ausgemalt, dann wie das aussieht, wenn die Feinde vernichtet werden. Im Neuen Testament zieht sich das auch weiter. Die Jünger machen auch solche Andeutungen, die würden an einer Stelle mal gern sehen, dass Feuer vom Himmel fällt. Und natürlich auch Jesus wird gelegentlich mal aufgefordert, tu doch jetzt mal ein Wunder. Also er sagt es dann mehr oder weniger scharf. Manchmal, glaube ich, hat er so einen Seelsorgerlichen Ton und sagt, ja, ihr könnt ja am Ende doch nur glauben, wenn ihr mal ein Wunder gesehen habt. Offensichtlich gibt es auch solche Zusammenhänge, dass im Neuen Testament Wunder gesehen werden, Gottes Herrlichkeit gesehen wird. Und dann glauben Leute tatsächlich. Manchmal ist es auch so, dass er sagt, das ist ein bisschen schlecht, dass er eigentlich immer nur glaubt, wenn er so Sensationszeug sieht. Also ist das irgendwie eine menschliche Grundsehnsucht, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Ich glaube schon, dass das bei Menschen so ist, mindestens bei Menschen, die mit Gott in Verbindung stehen, dass der Wille, ihn zu sehen, ihn komplett zu sehen, da ist. Ich glaube, jeder von uns kennt mehr oder weniger das Gefühl, er würde gern mehr von Gott sehen, mal ganz alles, mal die komplette Macht, mal ein komplettes Eingreifen. Ich denke, da kennt jeder von euch persönliche Situationen. Und wahrscheinlich, wenn wir an der Situation, wenn wir an die Situation in der Welt denken, dann denkt man auch manchmal, jetzt wäre es doch einfach mal gut, wenn Gott mit Macht und Herrlichkeit und allem drum und dran mal so richtig durchgreifen würde. Als zweites bin ich dann auf eine Antwort gestoßen, die es auch in der Bibel schon gibt. Eine Art erste Antwort auf diese Sehnsucht ist, in Johannes 1,14, und wir sind wieder bei Weihnachten, das ist die Weihnachtsgeschichte nach Johannes, die, sagen wir mal, eher einer philosophischen Abhandlung gleicht jetzt als einer Geschichte von einem Baby in der Krippe. Da heißt es, er lebte unter uns, also er ist Jesus, er lebte unter uns, Johannes 1, Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit. Das irritiert mich ehrlich gesagt jedes Mal, wenn ich darüber lese, dass also das jetzt Gottes Herrlichkeit ist. Er lebte unter uns und wir sahen Gottes Herrlichkeit. Also ein Stall statt ein Palast, zu Fuß statt auf dem Pferd damals, mit Freunden statt mit einem Heerscharen von Soldaten und Beamten. Wer über dieses Wort stolpert und denkt, es passt nicht so richtig, der befindet sich mindestens in guter Gesellschaft. Ich hatte ja schon die Jünger erwähnt mit dem Feuer vom Himmel. Oder es gibt auch noch eine zweite Geschichte, wo die Jünger auch sich das mehr so mächtiger vorstellen sollen, zur Linken und zur Rechten. Da würden wir dann ganz gern sitzen. Also Jesus, wo man sagt, das ist sozusagen eine der Antworten, wie man Gottes Herrlichkeit sehen kann, der widerspricht eigentlich erstmal dem, was die Leute damals und auch wir vielleicht so manchmal an Vorstellungen zu Gottes Herrlichkeit gehört. Aber zu Gottes Herrlichkeit gehört eventuell ja nicht nur seine Macht, also was man sich so einfach an der Herrlichkeit vorstellt, Glanz, Macht, mächtiges Eingreifen, alles, was wir auch zum Teil ja hier gelegentlich besingen, dass Gottes Herrlichkeit und dass Gott eingreift. Ich glaube, dass wir das so oft besingen, hat ja auch was mit unserer Sehnsucht danach zu tun. Es geht aber auch darum, dass Gottes um Gottes Güte und Treue. Und ich glaube, diese beiden Dinge, die werden in Jesus sichtbar, dass Gottes Herrlichkeit eben nicht nur aus Machtdemonstrationen besteht, sondern aus Güte und Treue. Also Jesus wendet sich Menschen zu. Über einen mit dem Aussatz heißt es mal, Jesus sah ihn an. Also was bei Mose noch tödlich war, sozusagen, dass Gott einen angeschaut hat, das ist jetzt im Neuen Testament mit Jesus zeigt Gott eine ganz andere Seite. Da bringt es plötzlich Leben. Der schaut ihn an, bei Mose wäre es noch tödlich gewesen. Im Neuen Testament schaut er ihn an und es bringt ihm Leben. Und dann wird auch Gottes Macht sichtbar, in der gleichen Situation, dass er nämlich gesund wird und sein Aussatz plötzlich weg ist. Ich glaube, dass an anderen Punkten, wenn man reinliest, auch die Herrlichkeit von Jesus deutlich wird im Neuen Testament. Und zwar auch eine ganz, schon eine Herrlichkeit auch in die Richtung, wie man erstmal Herrlichkeit sich vorstellt. Jesus hat von Anfang an Autorität gehabt. Also in seinem ersten Auftreten wird gesagt, wenn er redete, war es klar, dass da einer redet, der Vollmacht von Gott hat. Das war irgendwie den Leuten klar. Ich wird nicht näher beschrieben, aber die Leute aufgrund der Reaktion sagen die Leute, das ist was völlig anderes. Das ist was, was wir vorher nie so gehört haben. Es ist ja auch immer spannend, dass seine vermutlich größte Niederlage, also menschlich gesehen die größte Niederlage, wird festgenommen, stirbt einsam an einem Kreuz, das kann man schon als eine ziemlich große Niederlage bezeichnen, dass die auf der anderen Seite zu seiner größten Machtdemonstration wird. Also aufersteht und den Tod sozusagen überwindet. Größter Sieg, Demonstration von Herrlichkeit. Also in Jesus wird beides sichtbar, eine Herrlichkeit im Sinne tatsächlich von Macht, so wie man sich das vorgestellt hat, aber auch Güte, Zuwendung, eben nicht eine Macht mit Distanz von den Menschen, sondern eine Macht, die Zuwendung zu den Menschen hat. Es ist allerdings so, wenn man durch die Bibel durchgeht, ist es ja, wenn man sie betrachtet unter dem, wie Gottes Herrlichkeit sichtbar ist, dann ist sie am Anfang sichtbar, also ganz am Anfang in den Geschichten über Schöpfung, da ist Gott mitten unter den Menschen und anscheinend völlig distanzlos sichtbar, ist zwar nicht groß die Rede von Herrlichkeit, aber irgendwie müssen wir die gesehen haben, wenn man Gott sozusagen distanzlos gesehen hat. Und dann ganz am Ende wieder. Und zwischendrin gibt es ein kurzes Intermezzo mit Jesus, wo man sozusagen Gottes Herrlichkeit hier auf der Erde gesehen hat. Und zwischendrin in den Zeiten ist es anscheinend so wie bei Mose. Man sieht es immer nur ein bisschen, ein Stück. Insofern geht es uns auch, glaube ich, wie Mose. Wir sehen von Gottes Herrlichkeit immer nur ein bisschen, nicht so richtig komplett. Gott und seine Herrlichkeit ist uns nah, aber wie bei Mose auch, also sehr nah, aber eine Handbreit halt weg. Wir sehen es nicht. Die eine Hand, positiv gesagt, sie ist nur eine Handbreit weg. Wenn man die Hand weggezogen würde, würden wir es vielleicht direkt und vollkommen sehen. Und manches Mal geht es uns wahrscheinlich auch wie Mose. Wir gucken so hinterher und sehen was. Wir sehen ein Wunder, wenn sich überraschend was wendet, womit wir nicht gerechnet hätten. Vielleicht ist es auch unsere Situation als einzelne Gemeinde, so wie bei Mose. Wir gehen den Weg als Gemeinde, als Einzelne, mit der Sehnsucht, Gott zu sehen und sehen ihn auch. Aber halt nur ein Stück weit, nur von hinten, nicht komplett. Aber wir sehen es mit dem Wissen, dass unsere Sehnsucht erfüllt wird. Ich hatte gesagt, am Anfang ist Gott komplett da, am Ende auch wieder. Das letzte Bild in der Bibel, auf das kann man jetzt sagen, die ganze Bibel zuläuft, ist, dass Gottes Thron unter den Menschen ist. Also die Menschenmassen haben wir heute auch schon mal hier hinten gesehen. Gottes Thron haben wir glücklicherweise darauf verzichtet. Wahrscheinlich ist es ziemlich schwierig darzustellen. Das letzte Bild in der Bibel ist, dass Gott unter den Menschen sitzt, also doch mit dem Machtsymbol. Aber über den auf dem Thron heißt es dann auch an der letzten Stelle, das ist gleichzeitig der, der die Tränen abwischt. Es ist interessant, dass die meisten Diktatoren oder die meisten Leute, die Macht haben in der Welt, eher dazu neigen, Tränen zu erzeugen. Wir haben einen Gott, der am Ende, wenn er seine Macht zeigt, dann sitzt er da ja im Thron und das ist wahrscheinlich ein Bild dafür, oder es ist nicht wahrscheinlich ein Bild dafür, das ist ein Bild dafür, dass Gott absolute Macht hat. Aber gleichzeitig sitzt auf dem Thron der, der die Tränen abwischt. Und darauf geht es zu. Also, wenn wir Sehnsucht haben nach Gottes Herrlichkeit, ja, dann sind wir in einer ähnlichen Situation wie Mose. Wir haben eine Handbreit ist weg, aber sie ist eben genau diese Handbreit noch dazwischen. Aber sie verweist uns darauf, die Sehnsucht, dass Gottes Macht, die er in Güte und Treue wahrnimmt, dass wir die eines Tages sehen werden. Amen.